Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat heute venezolanische Künstlerinnen und Künstler getroffen. Darüber berichten wir gleich. Aber auch über Wolfram Weimer selbst. Das Land Bayern zieht sich zurück aus der Finanzierung des viel kritisierten Ludwig-Erhard-Gipfels, den Wolfram Weimers Media Group veranstaltet. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heute öffentlich gemacht.
Aber für mich war es klar, es ist eine Grauzone und ich bin einfach für eine Klarheit. Es ist kein Vorwurf oder keine Verurteilung, aber ich denke einfach an eine klare hygienische Entscheidung.
Markus Söder über seinen Rückzug vom Ludwig-Erhard-Gipfel. Den vom Land finanzierten Staatsempfang wird es künftig nicht mehr geben und auch Markus Söder nicht mehr auf der Bühne. Auch wenn er es hier bestreitet, man kann das eigentlich nur verstehen als Misstrauensvotum gegen den Kulturstaatsminister. Gleich mehr dazu. Außerdem sprechen wir heute über die Zukunft der Arbeit mit dem Philosophen und Arbeitsforscher Hans Rusinek in unserer Reihe An die Arbeit, übers Schaffen und Ruhen. Scharf war die Kritik an Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, als öffentlich wurde, dass sein Unternehmen, die Weimar Media Group, alljährlich eine Veranstaltung organisiert, die gegen staatliche Bezahlung Lobbyisten Zugang zu Politikerinnen und Politikern verschafft. Zwar hat Weimar seine Firmenanteile in die Hände eines Treuhänders gegeben und Weimars Ehefrau führt die Geschäfte momentan allein, aber dass ein Kabinettsmitglied, wenn auch mittelbar beteiligt ist an einer Veranstaltung, die Kontakte auch zu seinen Kabinettskollegen vermittelt, das führte zum Vorwurf des Klüngels. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kündigte heute an, zumindest in diesem Jahr nicht mehr beim Gipfel dabei zu sein. Unser Korrespondent Tobi Krone hat Markus Söder zugehört. Tobi, wie hat er denn den Schritt heute begründet? Die Fakten, die waren ja jetzt schon länger öffentlich.
Ja, ich glaube, zwei Dinge sind hier ganz wichtig zu sehen. Zum einen hat Söder heute erklärt, die interne rechtliche Prüfung seines Hauses, also der Bayerischen Staatskanzlei, die habe jetzt ein Ergebnis vorliegen, nämlich, dass diese Form dieses Gipfels zwar strafrechtlich nicht relevant sein, aber es liege, wie wir gerade im O-Ton gehört haben, eine Grauzone vor. Und da er in dieser Sache gerne Klarheit habe, ziehe er sich persönlich da zurück. Und das Wort persönlich finde ich als Bayern-Korrespondent doch ganz bemerkenswert, denn eigentlich regiert im Jargon auf diesen Kabinettspressekonferenzen, die man wöchentlich so besucht oder dazu hört, da regiert das Wir. Und das heißt, das Kabinett, also alle Minister seiner Regierung, haben etwas beschlossen oder auch nicht. Aber hier macht er ganz explizit klar, dass er, Markus Söder, seine Person rauszieht aus diesem Gipfel mit den Folgen, die du gerade schon genannt hast.
Hat er denn die Absage auch mit Selbstkritik verbunden? Was das System dieses Gipfels angeht, der Staat finanziert eine Lobbyveranstaltung mit, bei der gegen Zahlung von, wie es hieß, bis zu 80.000 Euro Zugang zu Politikern, ich sag mal, käuflich ist?
Also Selbstkritik war heute definitiv nicht zu vernehmen. Ja, also er hat sich gar nicht zu den Sachverhalten groß geäußert, außer ein paar kleine Ausnahmen. Also Söder hat erklärt, das sei eben eine Reaktion auf diese rechtliche Prüfung aus seiner Staatskanzlei. Klar, er hat eine 180-Grad-Kurve hingelegt. Aber ein paar wichtige Details sind auch entscheidend. Erstmal hat er klargemacht, persönliche Entscheidung, haben wir gerade besprochen. Und zum Zweiten kommen diese vielfach kritisierten Zahlungen der Staatsregierung an den Gipfel, also insgesamt sind es so 700.000 inklusive dieser Staatsempfänge, die kommen eigentlich zum größten Teil gar nicht von Söders Staatskanzlei, sondern alle aus seinen Ministerien. Und wenn man noch genauer hinguckt, dann sind es vor allem zwei Ministerien, das Wirtschaftsministerium von Hubert Aiwanger und auch der Digitalminister. Und die beiden sind freie Wähler und gar nicht aus Söders CSU. Und damit bringt Söder natürlich seine Koalitionspartner hier in Bayern auch unter Zugzwang, nach dem Motto, zieht ihr jetzt mit oder stellt ihr euch weiterhin dieser ja doch schwelenden Debatte um diesen Gipfel? Und auch andere Personalien geraten unter Zugzwang, unter anderem die CSU-Landtagspräsidentin Ilse Aigner.
Ja, sind quasi, ist Kritik an gleich mehreren Personen, die Söder vielleicht gerne kritisieren will. Aber es ist eben auch Kritik an Wolfram Weimer. Der ist zwar parteilos, aber ist doch der Buddy von Kanzler Friedrich Merz und Teil des Kabinetts. Wie beschädigt ist denn Wolfram Weimer jetzt? Hat er sich selbst geäußert heute dazu?
Also auf meine eilige Anfrage selbst jetzt nicht, aber die Weimar Media Group, die ja gerade nicht von ihm, sondern treuhänderisch verwaltet wird, die teilt auf Anfrage mit, sie begrüße die Mitteilung des Ministerpräsidenten gerade im Jahr der Kommunalwahl, sei politische Neutralität eine gute Entscheidung. Und in der Pressemitteilung wird auch interessant jetzt die Einschätzung eines rechtlichen Gutachtens der Agentur Deloitte nachgelegt. Das ist nämlich sozusagen die Seite, die die Weimar Media Group selbst bestellt hat. Und da heißt es, Zitat, unser beratendes Mandat hat auch mit Blick auf die aktuelle öffentliche Debatte bestätigt, dass bei der Weimar Media Group alle gängigen Regularien eingehalten werden, erklärt Deloitte. Ja, also das ist so dieser rechtliche Stand. Aber ganz klar, für Weimar ist es ein großer Vertrauensentzug und natürlich auch für Friedrich Merz. Ein ganz großes Problem, denn mehr oder weniger er allein hat ja Wolfram Weimar in diese Bundesregierung gebracht.
Tobi Krone aus München über den angekündigten Rückzug Markus Söders vom Ludwig-Erhard-Gipfel, den Wolfram Weimars Media Group organisiert. Der Kulturstaatsminister wird überrascht worden sein von der Ankündigung aus Bayern. Er hatte heute venezolanische Künstlerinnen und Künstler zu Besuch, die schon lange in Deutschland leben. Aber er wollte von ihnen doch mehr über die Lage im Land erfahren, in denen Kunst und Wissenschaft schon lange nicht mehr frei sind. Und es fraglich ist, ob das nach der Entführung des diktatorisch regierenden Präsidenten Maduro durch die USA besser werden will. Johannes Kulms war für uns beim Treffen dabei.
Clara Sosano Hernandez ist Balletttänzerin. Seit rund 15 Jahren lebt sie in Deutschland. Fast jedes Jahr ist sie zurückgekehrt in ihr Heimatland Venezuela und hat Ballett- und Tanzworkshops gemacht mit Jugendlichen. Für die 40-Jährige können diese Formate auch ein Beitrag sein zur Unterstützung der Demokratie.
Das ist das, was ich von außen machen kann, auch mit Hilfe der Bundesregierung. Einen sicheren Raum schaffen, in dem weiterhin Kunst und Kultur stattfinden und wachsen können. Das ist auch eine Art, frei zu sein und kritische Gedanken zu entwickeln.
In den letzten Jahren ist sie jeden Sommer 6 Wochen lang in Venezuela gewesen. Ob Sosano Hernandez dieses Jahr fährt, weiß sie noch nicht. Zu vieles ist noch unklar. Eine knappe Woche nach der US-Intervention in Caracas und der Verschleppung des früheren Präsidenten Maduro in die USA. Die Balletttänzerin ist eine von rund 15 Künstlerinnen und Künstlern aus Venezuela, die Kulturstaatsminister Wolfram Weimar ins Kanzleramt eingeladen hat. Die südamerikanischen Gäste leben bereits seit mehreren Jahren in Deutschland und sind aktiv in Film, Tanz, Literatur, aber auch in den Medien und der Wissenschaft. Der Austausch sei sehr offen und bewegend gewesen, sagt Weimar danach in einem Pressegespräch.
Es ist der Bundesregierung wichtig, dass die Stimme der Freiheit hörbar und sichtbar wird, dass Künstlerinnen und Künstler ihre Kunst ausüben dürfen, dass wir die Freiheitsräume erweitern und dass wir das Leiden der Unterdrückten sichtbar machen.
Der Kulturstaatsminister fordert die Freilassung aller politischen Gefangenen in Venezuela, insbesondere der verfolgten SchriftstellerInnen, KünstlerInnen und JournalistInnen. Dass bereits vergangene Woche eine Reihe von politischen Gefangenen freigelassen wurde, sieht Weimar als Zeichen der Hoffnung und geht insgesamt noch einen Schritt weiter bei dem, was er für möglich hält.
Denn Meinungs-, Kunst- und Medienfreiheit sind der erste Schritt hin zu einer Demokratie. Und das ist das, was wir uns erhoffen in Venezuela, dass die Tür aufgeht zu einer Demokratisierung.
Diesen Prozess will Weimar unterstützen. Zum Beispiel, indem er sich dafür ausspricht, dass das Programm der Deutschen Welle in Venezuela wieder auf Sendung geht. Der Auslandssender war eines der letzten freien Medien, die in Venezuela abgeschaltet wurden. Und doch scheint vollkommen fraglich, ob das Fenster in Richtung Demokratie nun geöffnet ist oder weiterhin ziemlich fest verriegelt. Weiß auch der Literaturprofessor Luis Miguel Isava, der 2019 nach Deutschland kam und Gastforscher ist an der Freien Universität Berlin. Er sei vorsichtig optimistisch, sagt Isava.
Algo está pasando.
Es passiert etwas und es ist gut, dass etwas passiert. Sonst wären wir in derselben Situation wie vor 20 Jahren.
Der 67-Jährige ist mit dem Militäreinsatz der USA nicht einverstanden. Und doch findet er es gut, dass sein Heimatland zumindest wieder im Fokus der Öffentlichkeit steht. Wenngleich Isava auch anmahnt, dass er und die anderen venezolanischen Intellektuellen in dem Gespräch mit Wolfram Weimar versucht haben, den Fokus der deutschen Venezuela-Diskussion zu verbreitern.
Wir wollen, dass diese Aufmerksamkeit nicht nur auf die weltweite Geopolitik gelenkt wird, sondern dass auch gesehen wird, was in Venezuela passiert mit den Menschen, mit dem Hunger, mit der Verfolgung, mit der Repression, mit dem Schließen der Kommunikationskanäle.
Wer sich als Künstler in Venezuela politisch äußere, bekomme schnell ein Problem, sagt Isava. Gensli Ran Solosano ist Schriftsteller und lebt seit 2015 in Berlin. Es sei noch zu früh, um zu beurteilen, wie sich Maduros durch die USA erzwungene Abgang auf Kunst- und Meinungsfreiheit auswirke, sagt der 43-Jährige.
Lo que estamos viendo hasta ahora es algunas señales de cambio.
Was wir bis jetzt sehen, sind einige Signale des Wechsels. Ich glaube, ich bin nicht der einzige Venezolaner, der auch einen ersten Schritt für eine friedliche Transition in die Demokratie sehen will.
La transición pacífica hacia la democracia. Pero de nuevo, es muy temprano para hablar de eso.
Venezolanische Künstlerinnen und Künstler heute zu Gast bei Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
An die Arbeit, übers Schaffen und Ruhen.
Ja, wir machen uns zu Beginn des Jahres Gedanken über Motivation und Leistung, über Sinn und Wert und auch über Work und Life. Die wollen heutige Berufsanfänger ja offenbar gern anders justieren als bislang üblich. Arbeit als zentrales Element der Selbstdefinition scheint ein Modell von gestern zu sein. Mit solchen Fragen beschäftigt sich der Philosoph und Arbeitsforscher Hans Rusinek, der an der Universität St. Gallen forscht und Unternehmen dazu berät, wie sie die Arbeitswelt ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivierend gestalten können. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, woran es denn eigentlich liegt, dass Arbeit offenbar weniger attraktiv ist als in der Vergangenheit und wie sich das eigentlich zeigt.
Ja, also wir sehen das sehr stark, dass es Abkehrbewegungen gibt von der Arbeit. Also wenn man sich anschaut, welche Trends zum Thema Arbeit bei Social Media zum Beispiel die Runde machen, dann geht es da um Quiet Quitting. Das ist quasi eine psychologische Abkehrbewegung, wo man möglichst wenig an die Arbeit denkt. Dann geht es um Workation, wo man irgendwie im Urlaub ein bisschen ironisch quasi schon fast Arbeit betreibt. Dann geht es ums Homeoffice, wo man versucht, zwischen sich und seine Kollegen möglichst viele Kilometer zu bringen. Dann geht es ums bedingungslose Grundeinkommen, das ist eine politische Abkehr von Lohnarbeit. Dann geht es um den Traumjob Influencer, was auch eine Abkehr ist von klassischer Arbeit. Und es geht natürlich um die 4-3 teilweise sogar 2- oder 1-Tageswoche. Also überall versucht man die Arbeit wie einen Zahnarzttermin zu behandeln, möglichst wenig hingehen und möglichst an was anderes denken, wenn man mal da sein muss. Das ist sehr, sehr schade. Das sorgt dafür, dass es eine Freizeitorientierung gibt. Das ist richtig. Aber wie gesagt, warum ist dieses Verhalten denn so virulent? Naja, weil Arbeit eben nicht mehr attraktiv genug ist. Das eine ist die Besteuerung von Arbeit und die Möglichkeit, durch Arbeit sich ein Vermögen aufzubauen. Das andere, auch nicht von der Hand zu weisen, finde ich, ist, dass die Systeme, die uns Care-Arbeit abnehmen, ja, also wenn wir auf der Arbeit sind, wer kümmert sich um unsere pflegebedürftigen Eltern oder um unsere Kleinkinder, diese Systeme sind immer fragiler, immer unzuverlässiger. Das sind alles Abkehrbewegungen, die sich ja politisch und strukturell erklären lassen. Und ich finde das wirklich schade, weil Arbeit so ein ganz wichtiger Ort für uns ist.
Inwiefern?
Naja, die Arbeit ist der Ort, wo ich überhaupt noch mit Menschen zusammenkomme, auf die ich eigentlich keine Lust habe. Also ich suche mir ja meine Freundinnen und Freunde aus und meine Partner. Im Job lande ich mit Schicksalsgenossen in so einem Büro oder irgendwo anders und mit denen muss ich dann irgendwie klarkommen. Und ich finde diese Reibung total wichtig, auch für den Fortbestand unserer Demokratie. Festzustellen, wie es ist, mit Menschen zu arbeiten, die man sich nicht kuratiert hätte, ja, die man sich nicht persönlich ausgewählt hätte, das macht uns als Gesellschaft resilient und stark. Und auch das ist etwas, wo ich finde, dass die Arbeitswelt eigentlich ein schützenswerter Ort ist.
Unsere Reihe heißt ja die Balance betont, an die Arbeit, übers Schaffen und Ruhen. Wie wichtig ist denn die Ruhe?
Die Ruhe oder die Nichtarbeit, die Nichtlohnarbeit, die ist so wichtig, weil dort eben auch viel Wichtiges passiert, was für unsere Gesellschaft und auch für unser Menschsein so wichtig ist. Ich finde das immer ganz entscheidend, wenn man über Arbeit nachdenkt, auch philosophiert, dass man nicht den Fehler macht, Lohnarbeit mit Arbeit gleichzusetzen. Lohnarbeit ist ein Viertel von dem, was wir Arbeit nennen. Ein anderes Viertel wäre die Care-Arbeit. Dann machen wir aber auch politische Arbeit. Das ist auch ganz wichtig, dass wir uns engagieren im Ehrenamt. Und auch das ist wichtig für eine Gesellschaft, eine Zivilgesellschaft, dass sie sich als tatkräftig empfindet. Und als letztes brauchen wir auch Zeit für Selbstarbeit. All das, was uns den Akku auflädt. Die Arbeitswelt von heute, die kapriziert sich so stark auf Lohnarbeit und die vergisst so sehr, dass es eben noch diese drei anderen Formen gibt, Care-Arbeit, politische Arbeit und Selbstarbeit, dass am Ende nicht mal mehr die Lohnarbeit funktioniert. Uns geht der Nachwuchs aus, die politische Stabilität ist in Frage gestellt, deswegen werden wir unattraktiver für viele Unternehmen, internationale Unternehmen, und uns geht die Energie aus. Das sieht man zum Beispiel daran, dass in manchen Arbeitsfeldern wie in Kindergärten es schon effektiv eine 4-Tage-Woche gibt, weil die Krankenstände so hoch sind, ja, weil die Erschöpfung so groß ist. Das heißt, gute Arbeit muss auch diese sogenannte Ruhezeit im Blick haben, weil da eben auch Arbeit gemacht wird.
Und ragt nicht ohnehin die Lohnarbeit immer stärker auch in die Freizeit hinein? Also der Sport, der Sprachkurs, das Lesen eines Buchs möglicherweise sogar. Das ist ja vielleicht alles nicht mehr nur Freizeit, sondern auch eine Art Qualifizierungsmaßnahme für den Job?
Ja, da haben Sie recht. Manchmal könnte man sich zynisch fragen, ob die Arbeit nicht eigentlich der letzte Ort ist, wo man sich noch entspannen kann. Ja? Also ich denke, es ist wichtig, dass man in seiner Freizeit auch wirklich zweckfrei mal die Dinge einfach sein lässt. Ja? Also dass man zum Beispiel spielt mit seinen Kindern, statt dass man seinen Kindern irgendwas beibringen möchte oder irgendein krasses Event mit denen haben möchte. Dass man nicht irgendwelche Rekorde aufstellt beim Joggen, sondern dass man mal durch seine Stadt flaniert. Wir suchen so viel Sinn in der Arbeit, aber die Arbeit folgt ja immer einem Zweck. Ja, die Arbeit ist immer die Erschaffung von etwas, einem Produkt, einer Dienstleistung. Und deswegen kann es eigentlich kein Endzweck in sich selbst sein, kein Sinn in sich selbst, weil Arbeit ja immer schon verzweckt ist. Was wirklich einen Sinn in sich selbst hat, ist ja das, was nicht einem Zweck folgt. Und das ist dann eher so etwas wie das Spiel. Das aus dem Fenster schauen, das Bauklötze stapeln, das offene, zweckfreie. Und das ist eigentlich etwas, was wir wieder mehr kultivieren müssten.
Ja, und das aus dem Fenster schauen und Bauklötze stapeln kann ja vielleicht auch ein produktives Moment beinhalten, weil es mir halt auch während der Arbeitszeit einen Moment lang Ruhe gibt, einen tieferen Gedanken zu fassen. In unseren Zeiten der Mailflut und der Teams-Kanäle, die manche Unternehmen ja jetzt am Wochenende schon abschalten, damit wenigstens dann die Köpfe mal frei werden, brauchen wir dann nicht viel mehr Ruhe?
Absolut. Also ich finde das ganz faszinierend, wie gehetzt unsere Arbeitswelt ist und wie sehr das auch ökonomisch einfach höchst unklug ist. Vera Starker, die hat festgestellt, dass man in einem deutschen Büro alle 4 Minuten unterbrochen wird. Es braucht aber 9 Minuten, um zu einem geordneten Gedankengang zurückzukommen und nach Online-Meetings sogar bis zu 20 Minuten, um sich wieder konzentriert an die Arbeit machen zu können. Es wäre nicht nur gesünder, sondern auch ökonomisch wesentlich besser, wenn wir eine Zeitdiversität in der Arbeit hätten. Das heißt, es gibt Zeiten, wo wir auch schnell sind und sprinten, aber es gibt auch Zeiten, wo wir mal mit Kolleginnen und Kollegen relativ zweckfrei unsere Gedanken und Sorgen austauschen. Das wäre eigentlich viel besser, denn alles andere ist nicht nur gesundheitlich unklug, sondern am Ende auch ökonomisch äußerst teuer.
Liegt da in künstlicher Intelligenz vielleicht eine Chance, die Dinge loszuwerden, die wir nicht unbedingt selber machen müssen und dann mehr Zeit zu haben für anderes?
Ja, da bin ich sehr, sehr ambivalent. Das ist gerade mein großes Forschungsprojekt auch, wo es um die Effizienzfalle geht rund um KI. Also ich kann E-Mails natürlich viel, viel schneller schreiben mit KI oder was mache ich mit der gewonnenen Zeit? Also meine ersten Evidenzen bringen mich dazu zu glauben, dass Menschen dann einfach noch mehr E-Mails schreiben, noch mehr Präsentationen machen, noch mehr Texte schreiben. Das ist diese Effizienzfalle. Gewonnene Zeit einfach in Mehrarbeit umzusetzen, statt in Freiräume, um wirklich über neue Dinge nachzudenken. Wir sind sozusagen schnellere Raupen in der Arbeitswelt, aber nehmen uns nicht die Zeit, zum Schmetterling zu werden. Das ist diese Verdrängung, die durch KI schon auch entstehen kann. Nutzen wir die gewonnene Zeit wirklich, um unsere MI, unsere menschliche Intelligenz wieder einzusetzen, zu reflektieren, Empathie, Zweifel zuzulassen, oder machen wir einfach mehr vom Gleichen? Wenn letzteres der Fall ist, dann bin ich eher pessimistisch.
Wenn jetzt die aktuelle Generation von Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern bessere Karten hat in den Verhandlungen mit den Unternehmen, was die Arbeitsbedingungen und die Work-Life-Balance angeht und damit auch realisiert, was sich Generationen davor schon gewünscht haben, wird das denn eine nachhaltige Entwicklung hin zu einer veränderten, vielleicht für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch besseren Arbeitswelt sein oder ändert sich das je nach Konjunkturlage gleich wieder?
Nee, das hängt sehr stark von der Konjunkturlage ab. Die Geschichte der Arbeit ist eigentlich ein dauerndes Wechselspiel zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmermacht. Ich finde es gut, wenn sich solche Präferenzen organisieren, ne, dass man sich gewerkschaftlich oder anders eben einsetzt für alle, weil ich da auch an Martin Luther King denke und sagen muss, es ist nur eine Revolution, wenn sie für alle ist. Also weniger in der Einzelverhandlung auf seine Privilegien pochen, mehr dafür sorgen, dass die Privilegien für alle gelten. Das fände ich eigentlich sehr schön. Dann können wir diese Wechselbewegungen irgendwie stabilisieren und eine gute Sozialpartnerschaft hinbekommen. Ansonsten liegt das immer nur an einzelnen selbstbewussten, frechen und größtenteils männlichen Verhandlern, die dann ihre Privilegien einkassieren. Und das kann es ja nicht sein.
Aber wenn Sie einerseits sagen, mehr Ruhe würde auch den Prozessen gut tun, das würde bessere Arbeit am Ende dabei herauskommen und gar keine Hoffnung haben, dass diese Entwicklung dahingehend eintritt, dann liegt das Problem im System?
Ich glaube, das ist ein Problem, was auf vielen Ebenen stattfindet. Also ich als Dozent an einer Business School muss ich sagen, es geht sehr viel darum, wie wir Wirtschaft auch lehren und vermitteln. Also dass wir zum Beispiel verstehen, dass wir zyklische Wesen sind. Solche so kognitionswissenschaftlichen Ansätze, die sollte man jeden, der Wirtschaft studiert, wirklich möglichst schnell auch rüberbringen. Und dann geht es natürlich um Arbeitskulturen. Also es gibt ein Verständnis von Macht in Organisationen, was darin besteht, dass man jederzeit weiß, was alle machen. So eine Kultur, die steht dem Thema auch im Wege. Das andere ist natürlich, dass wir eine sehr finanzmarktorientierte Wirtschaftswelt haben. Also die Finanzökonomie ist viermal so groß wie die Realwirtschaft. Das heißt, es geht um kurzfristige Gewinne und das steht langfristigem Erfolg eben dann leider sehr stark im Weg.
Der Philosoph und Arbeitsforscher Hans Rusinek in unserer Reihe An die Arbeit, übers Schaffen und Ruhen. Morgen im Gespräch über Arbeit die Regisseurin und Autorin Sarah-Lisa Wollm. Was noch fehlt bei Kultur heute sind die Kulturmeldungen. Michael Köhler hat sie.
Die bei einer Fahrzeugkontrolle im Rahmen einer ICE-Razzia der amerikanischen Einwanderungsbehörde in Minneapolis am 7. Januar erschossene Renee Good war nicht nur mehrfache Mutter, sondern auch Dichterin. Die New Yorker Literaturwebsite LitHub hatte bekannt gemacht, dass sie 2020 den Preis der Academy of American Poets bekommen hatte. Und das wiederum fiel Joe Lendler auf, dem Verleger des deutschen Hansa-Verlages, der das Gedicht übersetzte. Im Deutschlandfunk Büchermarkt sagte er zu seinen Gründen heute:
Weil ich mich immer ärgere, dass in solchen Fällen ganz viel über die Täter gesprochen wird und die Opfer meistens einfach nur irgendwie einen Alter und vielleicht noch einen halben Namen kriegen. Aber wenn es in so einem Fall auch dann jemand ist, für den ich mich ein bisschen zuständig fühle, über diese Verbundenheit, dachte ich, dann soll man jetzt auch zeigen, dass sie ein wirklicher Mensch war. Und das zeigt sich nirgendwo so gut wie im Gedicht,
sagt der Verleger Joe Lendle. In Wuppertal, in Düsseldorf, am Rande des Ruhrgebiets und vielen anderen Städten, da entstanden Anfang der 70er Jahre wegweisende, sehr unterschiedliche Musikbands zwischen Krautrock, elektronischer Musik, Punk oder Postpunk. Dazu zählt auch die Band Fehlfarben ab 1979. Das Gründungsmitglied Michael Kemner, Bassist der Band, ist bereits am 3. Januar im Alter von 72 Jahren gestorben. Die Mitglieder der Band stammten ursprünglich aus der Punk-Szene, schlugen dann aber einen anderen Weg ein. Der gerade gehörte Ausschnitt aus dem Titel Paul ist tot ist von Michael Kemner, dem Bassisten, und stammt vom legendären Debütalbum Monarchie und Alltag aus dem Jahr 1980. Vier Golden Globes und damit die meisten gewann der Film One Battle After Another in Los Angeles. Leinwandstar Leonardo DiCaprio spielt darin einen linksextremen Revolutionär. Im Alter wird er von seiner Vergangenheit eingeholt und will seine Tochter beschützen. Nur als er bei einer Hotline für Revolutionäre anruft, das hatten die wohl nötig, hat er das Passwort vergessen.
Verdammt nochmal! Viva la Revolution!
Fuck. Sorry, den weiß ich nicht mehr. Jetzt nicht so pingelig mit dem Passwort.
Vielleicht hätten Sie das Rebellenhandbuch etwas gründlicher studieren sollen.
Vergessliche Rebellen ohne Handbücher kommen auch nicht weiter. Zu den Golden Globes war das Battle After Another. Das wegen eines spektakulären Diebstahls in die Kritik geratene Louvre-Museum in Paris hat wegen eines Streiks erneut wieder geschlossen. Knapp 350 Beschäftigte stimmten nach Gewerkschaftsangaben heute für eine Fortsetzung des kurz vor Weihnachten begonnenen Streiks, um gegen die Arbeitsbedingungen zu protestieren. Das ist schon das zweite Mal seit Dezember, dass das Museum wegen des Streiks komplett geschlossen bleibt. An früheren Streiktagen hatte es mehrfach teilweise geöffnet. Die Gewerkschaften indes bemängeln mangelnde Fortschritte bei den Verhandlungen mit dem Kulturministerium und protestieren gegen das ihrer Ansicht nach zu geringe Aufsichtspersonal und gegen die Verzögerung von Renovierungsarbeiten.
Die Kulturmeldung mit Michael Köhler, vielen Dank. Der Bundeskanzler auf Staatsbesuch in Indien, der Notenbankchef der USA unter Druck von Donald Trump und das Glatteis auf Deutschlands Straßen. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.